Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen bei Die Fernsehkritik, der Podcast. Mit Jan Freitag schaue ich heute auf die für uns spannendsten Phänomene des Fernsehmonats Juli 2021. Da darf natürlich nicht fehlen der Rückblick auf das dominierende TV-Ereignis der letzten Wochen, die Euro 2020. Der Rest ist dann aber ziemlich fußballfrei. Wir sprechen über die dänische Serie Wenn die Stille einkehrt auf Arte, für mich eine der großen Überraschungen im bisherigen Serienjahr. Ja, Jan hat mich auf die ZDF-Serie Loving Her aufmerksam gemacht, was eine sehr gute Idee war, wie ich finde. Danach reden wir über die Rückkehr der Psychotherapie-Kultserie In Treatment bei HBO bzw. Sky nach sage und schreibe 11 Jahren. Und über einen deutschen Horrorfilm bei Netflix, Blood Red Sky. Zum Abschluss hoffe ich dann auf ein spannendes Gespräch über die vielleicht ungewöhnlichste deutschsprachige Serie aller Zeiten. Ich und die anderen mit Tom Schilling, ebenfalls zu sehen bei Sky. Ja, beginnen wir mit der Euro 2020. Wir haben beim letzten Mal, Jan, kurz vorher ein bisschen spekuliert, wie uns das Ereignis gefällt. Jetzt stelle ich dir mal die Eingangsfrage. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich nehme mal an, ja, Ende gut, alles gut, sagt Jesse Wellmer zu Joachim Löw, nachdem die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist gegen England. Und schiebt dann noch nach, oder Ende gut, nicht alles gut oder so ähnlich. Und ich dachte in dem Moment, hat die Frau einen Blackout, also einen dieser typischen Momente, wo man sich von außen sieht und nicht mehr weiß, was man sagt. Hast du das gesehen, oder?
Nee, ich habe diese Sequenz nicht gesehen, aber ich habe natürlich davon gehört, weil alle Welt davon gesprochen hat. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie vielleicht von Bastian Schweinsteiger so in die Besinnungslosigkeit sediert wurde, weil der einfach so unfassbar öde ist in seiner Art und Weise über Fußball zu reden. Also abgesehen davon, das hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, dass er einfach überhaupt keine Fernsehstimme hat. Also er nuschelt ganz fürchterlich. Mag natürlich kluge Gedanken über den Fußball von sich geben, er ist auch ein echter Experte, das spürt man. Aber wenn man ihn reden hört, ist das fürchterlich. Also das ist im Radio hat er nicht die geringste Chance, im Fernsehen hat er eine Chance, weil er populär ist und Weltmeister und so weiter. Eigentlich gehört er da nicht hin. Vielleicht kann man das darauf schieben. Sie war einfach, wenn man so viel Zeit mit Bastian Schweinsteiger vor der Kamera und neben der Kamera verbringt, dass man dann schnell mal die Konzentration verliert oder vielleicht einfach mal ein bisschen Fix und Foxy liest nebenbei und den Faden verliert.
Ich glaube ja, dass sie sich ganz gut verstanden haben, zumindest so auf der persönlichen Ebene, wie es schien.
Ja, aber ich fand es immer krampfig. Ich finde, das wirkt wie so eine krampfige. Also bei Netzer Delling war das ja immer so als die Sitzfreundschaft tituliert. Da hat man genau gemerkt, was die voneinander hatten und was sie voneinander dachten. Bei denen habe ich überhaupt keine Ahnung, wie die zueinander stehen. Die wirken gleichzeitig zu locker und zu verkrampft und ich mag die überhaupt nicht angucken.
Jesse Wellmer ist auf jeden Fall eine Frau, eine Moderatorin, bei der man spürt, dass sie die Lockerheit herstellen will. Und das finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber lass uns nicht so lange über dieses umstrittene Duo sprechen. Ich fand eigentlich, dass die Expertenrunden bei ARD und ZDF, Magenta TV habe ich nicht gesehen, eigentlich sehr gelungen waren diesmal.
Fand ich auch.
Waren ja viele jüngere Spieler und Spielerinnen in der Runde und ich finde, da haben viele einen guten Eindruck hinterlassen und auch die Co-Kommentatoren, also Thomas Preuch im ARD und Sandro Wagner im ZDF, fand ich eigentlich sehr gelungen. Also es hat wirklich zur Verbesserung des Fußballerlebnisses beigetragen.
Sandro Wagner hat mich auch voll überrascht. So, ich hatte den vorher gar nicht in Erinnerung. Ich gucke aber, glaube ich, jetzt auch nicht so viel internationalen Fußball, weil ich einfach Fan von Mannschaften bin, die da oben nichts zu suchen haben. Deswegen, mir war der neu und ich fand den extrem straight in seiner Art und Weise, die Dinge zu erklären. Ja. Der hat mir teilweise wirklich was erklärt, was ich auch als jemand, der selber Fußball spielt, bis dato überhaupt noch nicht verstanden hatte. Also der ist ein extrem guter und sehr unterhaltsamer, manchmal ein bisschen schnöseliger vom Tonfall her, aber insgesamt total überzeugender Fußballexperte. Also der kann gerne öfter dabei sein.
Ich kannte ihn schon von DAZN, wo er ziemlich regelmäßig mitkommentiert. Aber für mich war auch klar, dass er so ein Talent ist in dieser Hinsicht. Also ich glaube, er macht parallel Trainerschein gerade, hat vielleicht auch noch andere Ziele, außer im Fernsehen aufzutreten. Aber ich glaube, das war ja schon ein ziemlicher Aufstieg jetzt von DAZN vors zweistellige Millionenpublikum bei ARD und ZDF. Aber ja, genau richtig ausgesucht. Und Thomas Preuch, der da noch ein bisschen mehr in diese fachkundige Ecke geht, also der versucht nicht so sehr zu unterhalten. Also bei Sandro Wagner, finde ich, schwingt dieser Unterhaltungsaspekt. Da hat er irgendwie ein Talent für, immer noch so ein bisschen mit, dass er so, ja, so auf sofort zu Laien irgendwie eingeht mit dem Moderator, mit Bela Reti, dem ewigen Bela Reti, wo ich auch erstmal nachgucken musste, mein Gott, wie alt ist der Mann eigentlich, wie lange macht er das noch, also ohne ihn jetzt irgendwie abzuwerten. Also er ist 64, mal gucken, ob er dann auch mit irgendwie demnächst in Rente geht, wie das beim Öffentlich-Rechtlichen ja oft dann auch so der Fall
ist. Ich hätte jetzt, also ich hätte es nicht gewusst, aber ich finde jetzt, wo du sagst, 64 ist total stichhaltig. Ja. So, der ist, macht das jetzt noch 2-3 Jahre, der hat echt seine Verdienste um die Fußballreportage. Ist auch ein total kundiger Reporter mit einer bisschen anstrengenden Stimme, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Wen ich wirklich toll fand, waren Claudia Neumann und Ariane Hingst.
Ah ja, habe ich nicht gesehen, das Spiel.
Auch um nochmal, also ich habe noch nie so wenig Fußball eines internationalen Turniers gesehen wie diesmal, was verschiedene Gründe hatte, also eben auch mit dieser ganzen Konstellation einer völlig verantwortungslosen EM, die völlig verantwortungslos organisiert wurde und dann auch noch diese Regenbogen-Causa hatte, dass die UEFA Diversity heuchelt, aber bei jeder Gelegenheit den Autokraten in die Hände spielt, die genau diese Diversität verhindern wollen.
Aber was ja letztendlich dazu führte, dass das Thema so groß wurde, wie es ansonsten nie geworden wäre, wenn das Münchner Stadion in den Regenbogenfarben
toller Einwand,
gestrahlt wäre.
Ne? Ja, ging ein bisschen nach hinten los, der Schuss. Aber ich fand Claudia Neumann, Ariane Hingst, fand ich toll, weil die auch gut miteinander kommuniziert haben und weil die jetzt endgültig mal die letzten Idioten von ihrem Vorurteil befreien müsste, wenn die überhaupt dazu in der Lage sind, Vorurteile zu reflektieren, dass Frauen am Mikro auch nur für 5 Cent weniger kompetent sein könnten als Männer. Das war hochkompetent, was die beiden gemacht haben. Es war auch oftmals echt unterhaltsam. Und Claudia Neumann ist so straight in ihrer Art und Weise, Fußballspiele zu kommentieren. Ich würde die jederzeit tauschen gegen 5 Bela Retis.
Ja, und also ich fand auch eigentlich, dass diese Kombination, dass man diese alten Stimmen hatte, ne? Also im Prinzip ist es ja bei ARD und ZDF wie immer gewesen. Es kommentieren dieselben Kommentatoren seit Jahrzehnten, hat man den Eindruck. Hier Tom Bartels, Gerd Gottlob, Florian Nass, die extrem kundige Tour de France-Stimme, plötzlich beim großen Fußball, fand ich mal ganz gut. Aber ist natürlich auch jemand, der schon lange dabei ist. Aber dass sie praktisch diese, Bela Reti im ZDF, dass sie praktisch diese sehr, sehr etablierten öffentlich-rechtlichen Kommentatoren stimmen eben durch diese Co-Kommentatoren Broich und Sandro Wagner und Ariane Hingst und so ergänzt haben. Das fand ich eigentlich war ein ganz gutes Konzept. Aber noch interessanter fand ich eigentlich, dass die Runden, die Expertenrunden sehr, sehr locker waren. Und da haben sie wirklich klasse besetzt. Und ich muss sagen, mein persönlicher Favorit, ich hatte ihn eben schon bei der letzten WM war er, glaube ich, dabei, hat er mich sehr überrascht, war wirklich Christoph Kramer. Das ist wirklich auch ein Ausnahmetalent, was Analyse und aber auch Bildschirmpräsenz und Lockerheit und trotzdem im Anspruch vor dem Bildschirm betrifft. Ne?
Ich habe davon relativ wenig mitbekommen, weil ich fast alle Spiele, die ich geschaut habe, vor meiner Kneipe gesehen habe, in die man noch nicht reingehen durfte. Dann wurde sehr was sehr Nettes aufgebaut. Und da war es dann immer so, dass wenn die Spiele oder die Halbzeiten vorbei waren, wurde auch der Ton ausgeschaltet. Das heißt, ich konnte mir diese ganzen Experten und Expertinnen immer nur angucken. Sahen aber sehr gut aus. Also insbesondere Kevin Prince Boateng ist eine Augenweide, kann ich mir auch einfach mal so am Bildschirm anschauen, das reicht. So.
Der musste dann, glaube ich, irgendwann den Abflug machen, weil bei Hertha BSC das Training begann. Ich glaube, also, Christoph Kramer, glaube ich, auch, dass da irgendwie keine Diskussionen aufkommen, hey, hier ist Training und du kommentierst immer noch im TV, ne? Aber also ja, auch die ARD-Runde war klasse irgendwie. Per Mertesacker, Christoph Kramer, ZDF, Peter Hyballa, bisschen hysterisch, aber auch ein sehr fachkundiger Analyst. Also das war schon irgendwie eine gute Runde.
Hast du die eigentlich alle im Kopf, die Namen, oder liest du die ab?
Ich habe hier mir so ein paar aufgeschrieben und und jetzt sehe ich auch Stefan Kunz, Almut Schuld. Almut Schuld fand ich, hat das auch super gemacht im ARD, wo du gerade über die Frauen sprachst am Mikrofon. Also sie hat wahrscheinlich auch mit ihrer großen Natürlichkeit und Lockerheit und trotzdem wirklich sehr, sehr fachkundig da auch eine sehr, sehr gute Note reingebracht. Also was diese Runden, ich weiß nicht, ob es die Band gebraucht hätte im ARD, die immer gespielt hat, aber es war zumindest auch mal eine ganz nette Idee.
Ja, sollen sie machen, finde ich nicht schlimm. Also,
ja, so Late Night.
Ja, war immer ein bisschen abgewürgt, glaube ich, was ich mitbekommen habe, dass die so in die Moderation reingespielt haben und dann
ist war es schwer zu mischen, glaube ich.
Schwer zu mischen, aber ist okay, finde ich, also finde ich okay, machen andere Formate auch, warum sollen die das nicht da auch machen, und es ist halt auch einfach eine Möglichkeit, andere Publika so ein bisschen zu triggern, das finde ich okay.
Hast du dieses Nachtformat mit Sedlacek und Weißenherz mal gesehen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht, also gar nicht.
Zwei, drei Ausgaben gesehen, es war halt wieder so dieser Versuch, einen Fußball-Talk mit ein bisschen Comedy zu verbinden. Ich fand es war jetzt keine Katastrophe, sie wurden auch etwas besser, aber es war jetzt auch kein Format, was denkwürdig war. Aber genau eine Sache, ich habe jetzt noch mal eine Sache gesehen, die hat gestern Abend und vorgestern Abend, die fand ich relativ erschütternd, und zwar gibt es in der ARD-Mediathek, das vielleicht als Abschluss zu unserem Euro 2020-Blog, Joachim Löw, die Story. Eine vierteilige Dokumentation, A30 Minuten von Bernd Schmelzer, altgedienter ARD-Nationalmannschaftsexperte. Also 2 Stunden die Geschichte von Jogi Löw, und ich habe gedacht, mit ein bisschen Abstand nach dem Ausscheiden ist es wirklich mal interessant, weil der Typ ja eigentlich ja in seinem Erratischsein und ja eigentlich ganz interessant ist, finde ich mal, wenn man diese Langsamkeit und diese alemannische Sprache und diese Besonderheiten, die man halt kennt, von ihm mal weglässt, glaube ich eigentlich, dass der Typ schon was hergibt, auch wegen des Mysteriums, was ihm ja so ein bisschen umgibt, weil er ja sehr wenig sagt, und wenn er sagt, sind es oft so Stanzen. Aber diese Dokumentation, die ist wirklich ganz schwach.
Muss ich wirklich ich dachte, mal sagen. Jetzt kommt so, jetzt habe ich ihn endlich verstanden.
Nee, ich habe da wirklich gedacht, 2 Stunden eine Dokumentation über Jogi Löw, also 4 Teile im ARD, die besteht praktisch nur aus den Turnieren, aus Spielszenen und Toren, die nochmal in der Dokumentation selbst noch 2 oder 3 Mal wiederholt werden. Und dazwischen spricht nur Jogi Löw und ab und zu noch Toni Kroos. Also der Blick von außen fehlt komplett, tiefergehende Gedanken fehlen komplett. Und also ich finde, das ist ein ganz großer Flop, diese Dokumentation. Und eigentlich enttäuschend, wenn man bedenkt, was ARD in dem Zusammenhang hätte leisten können und was für gute Fußballdokumentationen. Wir hatten neulich erst eine, Schwarze Adler.
Ja.
Wie gut man über Fußball eben Sachen erklären kann, die über den Fußball hinausgehen. Also das ist sehr flach. Und
Aber es ist doch gut, schade. Dann hast du mir und allen anderen jetzt davon abgeraten, dir das anzugucken. Und damit kommen wir, würde ich sagen, langsam zu dem, was wir den Leuten empfehlen wollen.
Genau, und das hat jetzt, der Rest hat hier relativ wenig mit Fußball zu tun. Eher das Gegenteil, nämlich die erste Serie, die wir euch ein bisschen ans Herz legen wollen, beziehungsweise ich möchte sie ganz, ganz stark ans Herz legen, ist eine dänische Serie, die auf Arte kommt. Sie heißt Wenn die Stille einkehrt. Auf Englisch, international wird sie vermarktet unter dem Namen When the Dust Settles, und jetzt versuche ich mich am Dänischen. Norstövetalaktik oder so ähnlich heißt es auf Dänisch.
Geh es immer nicht mit aussprechen, geh es verschlucken.
Ah ja, ich glaube, es ist hoffnungslos, wenn man kein Dänisch kann, Dänisch richtig auszusprechen. Also auf Deutsch, wenn die Stille einkehrt, 10 Folgen. Jede Folge dauert so eine knappe Stunde, 55 Minuten. Ab 29.07. kommen immer 5 Folgen am Stück. Also 29.07. und 5.08. im linearen Programm, aber wir gucken ja fast alle on demand, und da kommt die Serie komplett schon deutlich früher, nämlich am 15.07. steht sie in der, ja, wie wir wissen, sehr schön Arte-Mediathek. Ja, worum geht's in Wenn die Stille einkehrt? Die Serie beginnt mit einem, Restaurant, offensichtlich einen guten Restaurant, wo verschiedene Leute essen und in Smalltalks verwickelt sind. Und ich glaube, nach 1,5 Minuten hört man Schüsse und es kommen Leute rein mit Maschinenpistolen, die da ein Massaker veranstalten. Und die Serie besteht darin, dass man 8 Charakteren, ich glaube, es sind insgesamt 8 Charakteren, folgt, die an diesem Abend in dieser Kneipe in diesem Restaurant waren oder sind oder ihre Angehörigen und die in irgendeiner Weise in diesen Anschlag verwickelt sind. Und es ist natürlich dann ein Rückblick, also nach dieser Szene startet die Serie 9 Tage früher und sie erzählt so kaleidoskopartig von diesen verschiedenen Menschen, was sie für ein Leben führen, was sie für Probleme haben. Und zwischendurch gibt es immer wieder ganz kurze Sequenzen, oft nur 1-2 Sekunden lang aus diesem Terroranschlag, wo man aber immer nie genau weiß, was passiert da eigentlich, wen hat es erwischt, wen hat es wie erwischt. Und ich habe noch nicht alle Folgen gesehen und war überrascht zu lesen, dass die Serie, die 10 Teile, nicht nur die Vorgeschichte von den Leuten erzählen, sondern irgendwann geht es wohl dazu über, auch zu erzählen, was ist nach dem Anschlag passiert. Ich fand die Serie ganz toll, aber bevor ich jetzt weiter monologisiere, frage ich dich mal, Jan, wie viel hast du gesehen und wie fandst du es?
Ich habe leider nur 2 Folgen gesehen, auch gerade, weil ich die mit einstündigen Folgen, es ist ein relativ dicker Klotz, den man da gucken muss. Entschuldigung. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, ob ich mehr gucken werde davon. Und das hat aber nichts mit der Qualität zu tun, sondern einfach, weil 10 Stunden Fernsehen so in den Sommer hineinzuschieben, ist manchmal nicht so einfach. Da muss man schon echt Muße mitbringen. Das ist vielleicht was ich mir dann eher aufspare für den Herbst, wenn es das dann noch gibt. Aber ich finde tatsächlich, die Atmosphäre, die da transportiert wird, ist großartig. Hat manchmal sowas fast Dogma-artiges von der Kameraführung. Also die ist so ein bisschen, die ruht so ein bisschen in sich selbst und gerät dabei dann ins Zittern. Das finde ich spannend. Und ich finde natürlich auch spannend, dass sie so an so ein neues Prinzip des Serienmachens gerade andockt. Ich weiß gar nicht, wie neu das ist. Ich nenne es jetzt mal neu, weil ich es vorher noch nicht so kannte. Nämlich ein historisches Ereignis zu nehmen und daran die Geschichten von Protagonisten und Protagonistinnen zu erzählen. Und zu schauen, wie die in dieser Situation reagieren, wie die im Anschluss reagieren. Das erinnert ja auch ein bisschen an diese israelische Serie The Attaché zum Beispiel. Ja. Die beginnt mehr oder weniger damit, dass 2 Israelis nach Paris ziehen und während der Mann ankommt, finden die Anschläge vom November 2015 statt.
Genau, und das erinnert auch ein bisschen. Im Februar schon, ne? Die Serie hatten wir ja im Februar schon im
Genau, die haben wir schon vorgestellt.
Aber ich war jetzt etwas irritiert, weil dieser Anschlag, der da in Kopenhagen erzählt wird, ist ja fiktiv, ne?
Der ist fiktiv, genau. Aber es ist ja trotzdem die Assoziationskette, die bei den meisten Leuten, die es gucken, anspringt, ist natürlich Bataclan und die Cafés, die damals attackiert worden sind. Also bei mir war es so. Ja. Und ich vermute mal, dass es anderen auch so geht. Und die zweite Serie, wo ich dann noch so eine Assoziation hatte, ist In Therapie. Mhm. Da reden wir ja nachher über die Fortsetzung sozusagen des Urmodells. Die spielte halt auch 2015 im Anschluss an die Anschläge in Paris. Und wie gehen die Leute damit um. Und hier ist es ein bisschen so, dass gezeigt wird, wie der Druck aufgebaut wird bei den Menschen, während die Serie zusteuert auf dieses Ereignis, nämlich diesen Terroranschlag, nehme ich mal an. Und die anderen beiden Serien war dann eher so die Frage des Druckabbaus. Da geht es ja darum, wie die Leute es verarbeitet haben, was da passiert ist und wie sie danach damit umgehen. 2 hochspannende Ansätze und wie ganz oft in skandinavischen Serien oder Formaten, die mit dieser Dogma-Kamera spielen, also sehr stark visuell sind und lange, lange Sprechpausen zulassen, lange Handlungspausen zulassen, ist es toll umgesetzt. Also ich gucke es mir, glaube ich, nicht an. Ich finde es aber schade, dass ich es mir nicht angucke, weil verdient hätte es das auf jeden Fall.
Also du hast schon recht, 10 Stunden oder knapp 10 Stunden ist natürlich ein ziemliches Brett. Und bei mir, weil du gesagt hast, du hast 2 Folgen gesehen, ich habe 3 Folgen gesehen, ich hätte gerne noch mehr Folgen gesehen. Ich war aber tatsächlich ohne Internet in Dänemark eine Woche im Urlaub jetzt gerade.
Zum Original.
Und hatte mir 3 Folgen von Arte zum Download besorgt. Und genau zwischen der 2. und 3. Folge hat es bei mir Klick gemacht, dass ich wirklich eine Art von Sucht bezüglich der Serie entwickelt habe und wirklich darüber nachgedacht habe, ob ich mit mobilen Daten noch weiter schaue. Also ich werde mir die Serie auf jeden Fall angucken. Und sagen wir mal so, die Serie hat mich mal wieder daran erinnert, warum man irgendwie vor 10 Jahren oder 15 Jahren auf dänische Serien gekommen ist. Ne? Also auf solche Serien wie Kommissarin Lund oder Borgen. Ich sag mal, it's all about the script, it's all about the character. Ne? Was die eben so gut machen, wie man zum Beispiel in Deutschland fast nie sieht, ist wirklich, die Charaktere sind so authentisch, man glaubt wirklich, echte Menschen vor sich zu haben. Man folgt denen gerne, wenn sie eine interessante Geschichte haben, und viele Geschichten sind ja interessant, wenn man sie detailreich genau erzählt. Und das macht diese Serie wirklich sehr gut. Von der Machart her hat sie mich auch so ein bisschen an solche, eigentlich eher an Filme erinnert, wie zum Beispiel Shortcuts von Robert Altman oder 21 Gramm von Alessandro González Iñárritu. Also solche, ja, so eine Verknüpfung von menschlichen Schicksalen, ne? Weil wer im Laufe der Handlung erfährt man eben auch immer mehr, wie verschiedene Leute dieses Ensembles, diese 8 Leute, die da porträtiert werden, miteinander zusammenhängen, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Und das ist auch irgendwie interessant.
Ja, und dabei natürlich auch wieder unheimlich viel gesellschaftspolitisches Zeug verhandeln. Also es geht natürlich extrem auch um das Thema Migration, ja. Fremdheit, auch so dieses skandinavische Element der Abschottung, wo man ja immer denkt, oh, die Skandinavier sind so wahnsinnig liberal und offen, so nee, nix da, die schotten sich schon seit Jahrzehnten so krass ab, dass da praktisch keine Leute ins Land kommen. Und das wird extrem verhandelt und auch durch eine ganz spannende Figur wie diese Justizministerin, die entgegen der herrschenden Politik, die gerade in Dänemark geschieht, versucht wieder ein bisschen auf die eine bisschen menschlichere Migrationspolitik zu gestalten und zum Beispiel ich weiß nicht genau, welche Art von AsylbewerberInnen es da geht, aber solche, die nur einen vorübergehenden Bleiberechtsstatus haben, das Arbeitsrecht und die volle Bewegungsfreiheit geben will, was da extrem angefeindet wird in diesem konservativen Klima. Das finde ich auch immer spannend, dass die es schaffen, diese extrem persönlichen Ebene mit so soziokulturellen Umgebungssituationen und politischen Begebenheiten zu kombinieren, so dass es trotzdem weder zu staubig ist für Politik noch zu melodramatisch fürs rein Persönliche. Und das macht auch diese Serie gut.
Genau, die Justizministerin ist auch eine spannende Figur. Ich glaube, die Schauspielerin, ich habe gerade ihren Namen nicht parat, hat auch irgendwo einen Preis gekriegt auf irgendeinem skandinavischen Festival für die Rolle. Ist halt eine ältere lesbische Frau, die mit ihrer Partnerin zusammenlebt und die darüber nachdenkt, ist halt eine linke Politikerin, die darüber nachdenkt, sich aus der Politik zurückzuziehen und eben noch so ein liberales Gesetz bezüglich Asylbewerber vorher durchzubringen. Und das gerät halt in Konflikt mit diesem Anschlag, von dem sie vorher schon, also Vorboten davon erfährt. Es gibt andere tolle Figuren wie den Koch, der dieses Restaurant aufmacht, eine alleinerziehende Mutter, ein Paar, das einen halbwüchsigen, drogenabhängigen Sohn hat, eine Frau, die auf der Straße lebt, eine attraktive Sängerin und ihr Freund, die wird erst später eingeführt. Also es ist ein ganz interessantes Panoptikum an Figuren. Die Serie ist geschrieben von 2 Frauen, Dorte W. Hück und Ida Maria Rüden. Das sind 2 Frauen um die 50. Ich habe mal geguckt, was sie vorher gemacht haben. Die schreiben wohl oft zusammen. Die haben mal die Serie Dikte wohl geschrieben. Das war mal, ich glaube auch schon vor etwa 10 Jahren, so eine Serie, eine dänische Serie über eine Journalistin in Aarhus.
So lang im weiteren hält mein Langzeitgedächtnis nicht.
Ja, ich habe es auch nur gehört, im weiteren Sinne wohl auch eine Kriminalserie, aber ist toll geschrieben. Wie gesagt, ich werde mir die Serie auf jeden Fall anschauen und ab 15. Juli könnt ihr die, glaube ich, komplett in der Arte Mediathek abrufen. Es ist eine Dramaserie, es ist keine Thriller-Serie. Die Serie hat ein Also sie ist spannend wie eine Thriller-Serie, aber es geht um diese Leute, um ihre Beziehungen und nicht um Terror. Es gibt keine Ermittler, es geht, glaube ich, nicht um Aufdeckung.
Naja, stimmt, das ist jetzt, wo du sagst, hör mir das auf, da wird ja gar nicht ermittelt.
Genau, und auch das ist extrem angenehm.
Ja. Ja.
Also das ist für mich zusammen vielleicht mit Mare of Easttown, was ich jetzt auch noch zu Ende geguckt habe vor meinem Urlaub. Vielleicht sind es meine beiden Lieblingsserien bis jetzt im Jahr 2021.
Das heißt also, Loving Her hat es bisher noch nicht in deine Best-of-Liste geschafft.
Loving Her, unser nächstes Thema, finde ich, hat mir auch sehr gut gefallen. War ein Tipp von dir. aber ich weiß nicht, ob ich eine Serie, die eine Gesamtspielzeit von 60 bis 66 Minuten überhaupt als Serie bezeichnen soll. Aber am besten, du erzählst mal ein bisschen was darüber.
Ja, kann ja dann, noch was kommen.
Die ist, dann können wir drüber sprechen.
Ja, die ist ausbaufähig. Also die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Also vorweg, die Serie läuft bereits. Die ist gestartet am 1. zuerst in der ZDF-Mediathek und dann am 3. Bei ZDF Neo. 6 Teile verdient den Namen Serie im Grunde genommen nicht, weil das sind eher so 10- bis 15-minütige Snippets.
Sind immer 10 bis 12 Minuten, glaube ich.
12 sogar nur, okay. Mhm. Ist halt so, weil das ein bisschen fürs Netz gemacht ist, hat man das in diese kleinen Tranchen geschnitten, hätte man als Film machen können, hat man nicht gemacht, finde ich völlig okay. Die Geschichte ist, dass es eine junge, sehr schöne Berlinerin namens Hannah, gespielt von Benafshe Hurmasti.
Die du natürlich kanntest vorher, oder?
Die kannte ich nicht, nein.
Nee, ich kannte sie auch nicht.
Nee. Also ich kannte Lena Klenke heißt sie, glaube ich, die ihre Freundin spielt, die kannte ich, ansonsten kannte ich die anderen auch nicht. Das beginnt damit, dass sie in Berlin auf ihre Ex, nämlich diese Franzi, Lena Klenke, trifft und zu dem Zeitpunkt gerade so ein Leben in Scherben vor sich hat. Ihre WG hat sich gerade aufgelöst, ihr Job funktioniert nicht, sie ist solo, also Single, und fühlt sich damit schrecklich unwohl und ist gerade kurz davor, wieder zurück nach Bielefeld zu ziehen, was wahrscheinlich jetzt, Entschuldigung an alle Leute aus Bielefeld, die Höchststrafe ist für jemanden, der es nach Berlin geschafft hat. Und von diesem Moment an wird so ihre Geschichte der einzelnen Beziehungen in den letzten Monaten pro Folge mit einer Frau an ihrer Seite geschildert, also insgesamt 6 Folgen. Und sie trifft dann immer pro Folge eine Frau, eine atemberaubender als die andere, mit der sie dann jeweils was beginnt, was aber dann auch immer wieder scheitert und darauf hinausläuft, dass sie halt irgendwie immer noch an dieser Franzi hängt. Und die letzte Folge heißt dann, die Folgen tragen immer die Namen der jeweiligen Frau, mit der sie zu tun hat.
Liebhaberin, ja.
Und die letzte heißt dann Hannah, das heißt, da geht es um sie selbst und da versucht sie sich dann darüber klar zu werden, was sie wirklich will. Weil diese Serie so kurz ist, muss man aufpassen, dass man möglichst gar nichts eigentlich inhaltlich davon erzählt, weil sonst hat man schnell den ganzen Plot erzählt. Aber das Tolle an dieser Geschichte ist, dass diese Generation unkonkret, also so noch ein bisschen bindungsunfähig, noch in der Findungsphase, was Berufung, Karriere betrifft, was auch so generell die Persönlichkeit betrifft, so von Frauen, Männern um die 20, sind die Mitte 20?
Die sind so 20 bis knapp 30, ja. Ne? So 20-somethings hat man 20 früher somethings, gesagt.
Genau.
Als wir so alt waren, hieß das Generation X, ne?
Ja, waren wir, geil. Das ist schon, denkst du, jetzt fragen sich die Leute, was macht man nach der Generation Z? Fängt man bei Generation A wieder an? Egal, das ist so auch ein bisschen diese Generation Tinder-Grinder, also so die versuchen auf verschiedenen Wegen Kontakte zu knüpfen. Und das ist wirklich, es ist extrem schön dargestellt, dass diese Frauen, diese vornehmlich lesbischen Frauen, ich weiß gar nicht, ob da ein schwuler Mann drin vorkommt, die sind zwar einerseits extrem melodramatisch, fast schon pathetisch in ihrer Suche nach Geborgenheit und Liebe und auch nach der Suche nach Coolness in Berlin und so weiter, problematisieren das aber nie auf einer Ebene, dass das Ganze so sozialkritisch wird. Und das weiß ich von Menschen in meinem Umfeld, die selber dieser LGBTIQ-Gemeinde anhören, dass die das sehr, sehr dankbar aufnehmen, dass nicht immer, wenn es um queere Lebensentwürfe und Identitäten geht, immer gleich die Diskriminierungskeule geschwungen wird, sondern vielleicht auch einfach mal Leben erzählt wird, wie die es halt auch führen, nur eben mit einer anderen Sexualität und einer anderen Identität. Und das macht die Serie wirklich, wirklich schön. Auch dank der Regisseurin und Autorin Leonie Krippendorf, die darin, wie ich das verstanden habe, auch ein bisschen autobiografisch ihre eigene Geschichte erzählt.
Also ich glaube, das kann sein, dass das die Regisseurin ist, die hatte ich mir nämlich nicht notiert, aber die Autorin, die hat einen anderen Namen.
Die hat einen anderen Namen, die haben das zu zweit geschrieben.
Ja,
den Namen habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt.
Melchior mit Nachnamen,
genau. Ja, kann sein. Die haben das zusammen geschrieben und Leonie Krippendorf hat es gefilmt.
Mhm.
Und das ganz, ganz schöne Serie, extrem ergreifend, extrem gefühlsintensiv, aber trotzdem mit so einer Leichtigkeit, weil das natürlich auch viel in dieser Party-Szene spielt. Ein bisschen ganz in der letzten Folge müssen die Leute Maske tragen und also in der ersten Folge quasi, den Ausblick darstellt, müssen sie Maske tragen und begrüßen sich mit Ghetto Fist. Davor ist noch fröhliches Leben ohne Pandemie. Das ist, ich habe das wirklich richtig gerne geguckt. Ich war richtig, richtig traurig, als es vorbei war, weil ich das gerne weitergesehen hätte. Mit dem einen Makel, dass das sogenannte Mainstream-Fernsehen nicht dazu in der Lage ist, sich Homosexuelle jeder Art anders vorzustellen als richtig krass hübsch oder richtig krass so SM-dramatisch mit ja, Lederklamotten.
Das hattest du mir ja im Vorfeld schon gesagt, die Attraktivität der Hauptdarstellerin hat dich irritiert, aber ich frag dich, ich meine, wir sind im Film, ja, wir sind im Film und Fernsehen, da sind nun mal vorwiegend attraktive Menschen vor der Kamera, deswegen gucken sich die Leute das an. Klar gibt es auch bestimmte Genres oder Filme, wo einem das mal positiv auffällt, dass die Leute so normal aussehen, aber ich denke mal, ein Format, wo es wie hier auch um Schönheit und Ästhetik geht, da ist ja auch sehr viel Musik drin. Da sind sehr schön gefilmte erotische Szenen drin, die ich eigentlich auch sehr geschmackvoll finde. Und wenn dann die Menschen, die diese Erotik praktizieren, auch schön sind, dann trägt das erstmal dazu bei, dass man die Serie anschaut.
Also aber ganz ehrlich, wenn ich hier jetzt Tipps für Fernsehformate, die mir interessant erscheinen, gebe und es gibt Leute dabei, denen die Hülle und die Oberfläche so wahnsinnig wichtig ist, dann sollen sich die Leute, weiß nicht, die JQ oder die Insta angucken und keine anspruchsvollen Fernsehserien. Für die empfehle ich das nicht, weil ich möchte im Fernsehen das Leben wiedergespiegelt sehen und da gibt es natürlich auch schöne Menschen, aber es gibt nun mal auch nicht so schöne Menschen. Ja. Und diese Frauen sind auf so plakative Art schön, dass es mich gestört hat.
Okay, mich hat es nicht gestört. Also mich stört es immer nur dann, wenn die schönen Menschen im Fernsehen oder im Film irgendwie auch hohle Dinge von sich geben.
Ja, okay.
Oder wenn der Film dazu eben dann auch genauso oberflächlich ist wie die Gesichter. Also Tiefe, finde ich, Tiefe eines Programms, sei es jetzt die Serie oder der Film, hat eigentlich mit dem Aussehen der Menschen erstmal nichts zu tun, finde ich.
Nee, hast du völlig recht. Und Bodyshaming geht ja auch in die gegenteilige Richtung, weil ich habe auch schon mit Schauspieler und SchauspielerInnen gesprochen, die meinten, ihnen tun schöne Kollegen und Kolleginnen manchmal ein bisschen leid, weil die auch immer nur schöne Rollen angeboten bekommen und die wirklich tiefgründigen kriegen dann die Leute, die nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Da hast du völlig recht. Mhm. Aber es fällt mir halt hier auf. Also so, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das so die Reminiszenz der Fernsehmachenden von einem Sender wie dem ZDF beziehungsweise der Mediathek ist, dass sie sagen, wenn wir schon über diese Nischenszene sprechen, dann müssen die Leute wenigstens einigermaßen ansehnlich sein. Und das habe ich bei vielen, das habe ich auch bei dem Männer-Äquivalent All You Need das Gefühl, wo es halt nur um Schule geht.
Das habe ich nicht gesehen, ja.
Die sind auch, die Boys sehen auch alle super sweet aus und das finde ich finde das plakativ und ich finde, dass diese Szene ist genauso divers wie jede andere Szene auch. Und das sollte man auch, also so innerhalb einer diversen Gesellschaft sind auch die einzelnen Glieder der Diversität sind auch vielfältig. Das ist, Diversität ist nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. Und dem sollten solche Serien einfach, sie sollten ihm Mut aufbringen, dem Rechnung zu tragen. Und ich sage ja nicht, dass sie da Leute, weiß nicht, dass sie da super hässliche Gestalten nur auffahren sollten, aber halt einfach den Schnitt zeigen und zeigen, dass es überall ist alles möglich. Und hier sind sie mir einfach ein bisschen zu hübsch.
Ich fand die Attraktivität der verschiedenen Frauen und Mädchen, die sie kennenlernt, so ein bisschen der Kürze des Formats angemessen, ne? Weil es im Prinzip auch ein bisschen cliphaft war. Aber trotzdem hat mich eine Frage beschäftigt, obwohl jede Affäre oder jede Liebesbeziehung nur 10 bis 12 Minuten dauert, warum hat man trotzdem das Gefühl, einer tieferen Geschichte zu folgen? Ne?
Krass, weil, oder?
Das sollte ja eigentlich alle Formate beschämen, die jetzt wie, keine Ahnung, wenn die Stille eine Stunde braucht, um eine Folge zu erzählen. Ne? Also hast du da so ein bisschen das für dich rausgefunden, warum es so gut funktioniert, trotz der Kürze, dass man praktisch eine gesamte Beziehungsgeschichte, also keine Ahnung, ob es jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate mit einer der Frauen zusammen war, warum das geht, das in 10 Minuten zu erzählen?
Nee, also eine interessante Frage habe ich mir nicht gestellt. Wenn ich es mir jetzt so ad hoc stellen müsste, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass ich so ins Labern gerate. Aber es ist einfach, sie haben es auf den Punkt gebracht. Also sie haben einfach das Verpaarungsbedürfnis Mittelalter-Großstädterin in Berlin haben sie mit wenigen Dialogen auf den Punkt gebracht. Und das ist ja auch nicht immer, das ist ja nicht ständig Grimme-preiswürdig, was sie da machen. Ne? Nee. Das ist, also sie hetzen da tatsächlich auch manchmal ein bisschen durch und manchmal gibt es auch einen oberflächlichen Spruch und so. Aber die Art und Weise, wie sie diese Beziehung auf ja letztlich auch nur 6 Minuten verdichten, weil es gibt ja auch noch einen anderen Abspann sozusagen, das ist, ich glaube, das ist einfach die Präzision der Peer Group, würde ich sagen, weil die Leonie Krippendorf von ihrer Co-Autorin, weiß ich nicht genau, entstammt selber dieser Szene, ja. Hat diese Situation offenbar selber auch mit durchgelebt. Also und vielleicht hat sie es deswegen so auf den Punkt bringen können.
Ich habe es jetzt gefunden, die Autorin, ich glaube, die Hauptautorin ist Marlene Melchior, mhm. Und Co-Autorin, Regisseurin ist Leonie Krippendorf. Und also von der Marlene Melchior habe ich zumindest ein Zitat gelesen. Das heißt, als ich mich selbst als Teenager das erste Mal in ein Mädchen verliebte, habe ich Serien, Geschichten und Erzählungen über queere Frauen und ihre Lebenswelt vermisst, sagt Melchior zum Start von Loving Her. Also sie kommt auf jeden Fall aus der Szene, beziehungsweise ist lesbisch. Und dazu muss man ja sagen, dass es mittlerweile oder gerade jetzt in den letzten Monaten sehr viele queere Seriengeschichten gab. Ne? Pose, Euphoria spielt die tolle HBO-Serie mit lesbischer und schwuler Liebe. It's a Sin, darüber hattest du ja auch gesprochen.
Unfassbar geile Serie.
Ja, ich habe jetzt auch von anderen Podcasts und von anderen Autoren, ich habe es leider noch nicht gesehen, It's a Sin. Eine der besten Serien wohl auch des Jahres, eine britische Serie über...
haben wir da nicht hier drüber gesprochen?
Wir haben hier kurz drüber gesprochen, ja. Aber ohne, dass ich es gesehen habe.
Ach so, und, okay.
Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr drüber gelesen. Gibt es über Amazon, glaube ich, zubuchbar, ne? Bei Starzplay.
Ja, Starzplay ist ein genau, Amazon-Sender, ja. Auf jeden Fall.
Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen, die mit queerer Liebe zu tun haben, davon erzählen und... insofern hat sich da eine Menge getan. Eine Sache wollte ich im Zusammenhang mit Loving Her nochmal ansprechen. Und zwar, ich weiß, dass Ryan Murphy, das ist ja so einer der umtriebigsten Produzenten und Showrunner, der viel für Netflix macht, zuletzt lief von dem Halston mit Ewan McGregor, mhm. diese Miniserie über den Modeschöpfer, der hat auch
Ratchet. Auch sehr gay, die Serie.
Bitte?
Auch sehr gay, ja, die
also
Serie.
Ja, also es liegt auch daran, dass Ryan Murphy selbst offen schwul lebt und auch so ein bisschen so, also auch wie sagt man, Aktionist der Bewegung ist. Mhm. Der hat mal gesagt, dass er schwule Charaktere in Serien grundsätzlich nur mit schwulen Schauspielern besetzt. Mhm. Und ich kam auf diese Aussage, weil ich mir immer überlegt habe bei diesen ganzen Liebhaberinnen, die diese Hannah trifft, ob die alle Schauspielerinnen eben auch gay sind.
Und, von einer weiß ich definitiv nicht. Ich frage mich gerade, warum er dann Halston mit Ewan McGregor besetzt hat, der, glaube ich, nicht besonders schwul ist, aber vielleicht täusche ich mich da.
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, Ewan McGregor ist tatsächlich nicht schwul. Damit hat er sich selbst widersprochen.
Ja, aber ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es auch. Ist mir auch letztlich egal.
Aber vielleicht ist es auch nur generell, dass es seine generelle Einstellung ist, wenn es irgendwie geht, versucht er schwule Rollen mit schwulen Darstellern zu besetzen.
Ja, das ist
bei Stars muss man mal eine Ausnahme machen, wenn man einen großen Star kriegt für eine Hauptrolle.
Nee, bei mir ist das zu identitätspolitisch. Ich finde, ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin, die können alles spielen. Mhm. So, und deswegen, klar bringen die ein anderes Gefühl mit rein in diese Serie, in diesen Charakter, aber wenn jemand sein oder ihr Handwerk gut versteht, dann hoffe ich doch sehr, dass die sich in solche Situationen noch reinversetzen können. Und ich finde es fatal, wenn man sagt, jede menschliche Ausprägung kann immer nur von Menschen gespielt werden, die diese menschliche Ausprägung ebenfalls tragen.
Nur das grenzt Mütter alles. Spielen oder sowas,
ja, das grenzt mir auch das künstlerische Element des Schauspielens zu sehr ein. Da bin ich kein Fan von. Wenn er das als Regisseur macht und das ist sein Prinzip, ist ganz allein seine Sache. Und wenn die Ergebnisse überzeugen, soll er das machen. Aber für mich spielt es keine Rolle.
Ich weiß noch, wie ich glaube, es ist auch Six Feet Under ist auch eine deiner Lieblingsserien. Ne? Hast du glaube ich mal gesagt.
All time.
Bei mir ist es genauso. Ich weiß noch, wie entsetzt oder überrascht, wie baff ich war, als ich gelesen habe, dass Michael C. Hall, der den schwulen Bruder spielt, dass er in Wirklichkeit heterosexuell ist. Was natürlich auch wieder zeigt, was für ein großartiger Schauspieler Michael C. Hall ist, den man auch von Dexter kennt. Aber das vielleicht als letzte Anmerkung zu dieser tatsächlich sehr empfehlenswerten und sehr schnell zu schauenden und trotzdem irgendwie eine Tiefe entwickelten Serie Loving Her in der ZDF-Mediathek.
Ja, und wir gehen ja auch, wir bleiben ja beim Thema Diversität, wenn wir jetzt zur nächsten Serie, die du vorstellen möchtest, kommen.
Ja. Ja, die nächste Serie ist eine vierte Staffel einer Serie, und zwar der Psychotherapie-Serie In Treatment. Und normalerweise stellen wir hier keine Folgestaffeln von irgendwelchen Serien vor, aber bei dieser HBO-Serie, die jetzt bei Sky kommt, und zwar ab 27.07. In Deutschland, in den USA lief sie, glaube ich, schon Mai, Juni, ist das Besondere, dass die ersten drei Staffeln von In Treatment liefen zwischen 2008 und 2010 mit Gabriel Byrne als Psychotherapeuten in Philadelphia und dann in New York. Und jetzt gab es sozusagen eine elfjährige Pause und keiner hat mehr damit gerechnet. Auch die US-Presse war ziemlich baff, als HBO auf einmal verkündet hat, In Treatment geht weiter mit neuer Therapeutin, Uzo Aduba, dreifache Emmy-Preisträgerin. Die kennt man vielleicht als Crazy Eyes, diese etwas verrückte Frau aus Orange is the New Black, ist eine großartige Schauspielerin, 40 Jahre alt, eine schwarze Amerikanerin. Und sie spielt jetzt die Therapeutin, die in Los Angeles in einer Designer-Villa in den Hügeln residiert und einen schönen Blick aus ihrem Fenster und Therapieraum auf die LA Skyline hat. Also ist sie auch sehr, sehr gut angezogen, also offensichtlich eine wohlhabende schwarze Frau, die aufgrund der Pandemie, die in dieser Serie auch eine Rolle spielt, eben nicht in einem Office arbeitet, sondern ihre geimpften Patienten zu Hause empfängt oder einen Patienten, mit dem macht sie eine Videotherapie. Und ja, es ist sehr interessant, dass diese Serie überhaupt zurückkommt und wie sie sich verändert hat. Jan, was hast du, wie viel weißt du von In Treatment? Wir haben ja schon über die französische Adaption gesprochen.
Ich kenne die Urversion. Ich habe jetzt auch diese In Therapie, diese neue französische Version da zur Zeit der Anschläge von Paris gesehen. Hier muss ich zu meiner Schande eingestehen, habe ich fast nichts von gesehen, weil Sky bzw. HBO hat die Serie wieder aus dem Vorführraum für Journalisten und Journalistinnen genommen, weil die Serie wohl offenbar schon in den USA angelaufen ist und danach dürfen wir die nicht mehr gucken. Deswegen habe ich nur ein paar Trailer gesehen und kann hier überhaupt mal gar nicht mitreden, außer so über so einen ersten Look-and-Feel-Eindruck. Und da, ich finde diese Uzo Aduba hat eine unfassbare Präsenz. Also die allein trägt schon sehr viel. Was ich aber auch schon bei In Treatment in den ersten Staffeln kritisiert habe, ist, dass ich glaube, Therapie läuft so nicht. Ich selber habe vergleichsweise wenig Therapieerfahrung, aber was ich auch von anderen Menschen weiß, die diese Erfahrung haben, die kommen sich teilweise auf eine Art und Weise nahe, die Therapeutin bzw. früher auch der Therapeut mit ihren PatientInnen. Das ist nicht real, weil in dem Moment, wo diese Nähe entstehen würde, müsste normalerweise die therapierende Person sofort abbrechen. Und hier entsteht ständig so ein Persönlichkeitsgebritzel zwischen den zwischen Patientin und Therapeutin, das ist nicht realistisch. Und deswegen finde ich es dann auch irgendwie, wenn man eine so realistische Handlungsdisposition erstellt, sollte man auch versuchen, zumindest diesen Kernbereich der Geschichte realistisch zu gestalten. Das ist nicht der Fall. Und deswegen hat mich aber auch In Treatment damals schon nicht so irre interessiert. Im Vergleich zu In Therapie jetzt hat mich sehr mehr interessiert, weil da diese politische Komponente reingespielt hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe zu wenig gesehen, um mich inhaltlich darüber zu äußern. Ja. Es macht einen guten Bild Eindruck. Die Stille, die da transportiert wird, ist wichtig für dieses Format. Und auch dieser Corona-Aspekt ist gut transportiert. Da hatten wir ja auch unlängst diese Frage, wann wird das Fernsehen, wann werden Serien diesem Faktor endlich mal ausreichend gerecht. Hier spielt es eine Kernrolle, dass Distanz zwischen den Leuten besteht, die durch das Coronavirus.
Ja und nein. Also es ist, es sind ja drei Patienten diesmal, ein bisschen weniger als sonst. Anthony Ramos, ein sehr guter junger Schauspieler, den man vielleicht aus dem Musical Hamilton kennt, der in den USA ziemlich abgefeiert wird. Also In Treatment ist ja auch so ein Becken für kommende große Schauspieler oder auch für große Schauspieler, die eine Weile weg waren, die dort wieder natürlich in Rollen, wo sie extrem viel zeigen können, weil es ja ein Kammerspiel ist. Wenn man so ein bisschen die US-Presse studiert zu dem Format, auch jetzt zu der Neuauflage, da wird gerne nochmal darauf hingewiesen, auf große Schauspielmomente aus verschiedenen Staffeln von verschiedenen Schauspielern. Und in dieser Staffel haben wir eben auch wieder ziemlich klasse Schauspieler. Dieser Anthony Ramos spielt eben einen jungen, puerto-ricanischen Lohnsklaven, der bei irgendwelchen Menschen auf ein behindertes Kind aufpasst. Und weil der irgendwie an krassen Schlafstörungen leidet, kriegt er von seinen Arbeitgebern die Therapie bezahlt. Dann
darf ich mal kurz zwischenfragen? Weil ich habe mich schon gefragt, wie schafft sie es denn eigentlich, sich als Therapeutin so eine Monster-Infinity-Pool-Villa mit Blick auf L.A. zu leisten? Wäre wahrscheinlich nicht mit Lohnsklaven, die sie behandelt. Also normalerweise, wenn überhaupt, müsste sie ja Promi-Therapeutin sein.
Nein, es wird so erklärt, dass ihr Vater, der auch gerade verstorben ist, was also auch die Therapeuten haben ja immer selbst auch irgendwie ein großes Paket zu tragen.
Haben alle einen Knall, Treatment. Ja.
Ihr Vater war wohl ein sehr prominenter Architekt, der ist gerade verstorben und der hat wohl auch dieses Haus gebaut. Und
ansonsten ist sie
aber halt eine alleinstehende, kinderlose Frau um die 40, was auch eine Rolle spielt, eben ihre persönliche Situation. Wir haben noch zwei andere Fälle. Es gibt noch John Benjamin Hickey, den kennt man vielleicht aus The Big C, auch ein sehr guter, übrigens schwuler Schauspieler, aber nicht in der Rolle. Der spielt so einen Menschen, der muss seine Therapie auch nicht selbst bezahlen, dem zahlt, glaube ich, der Staat die Therapie. Das ist jemand, der so ein Big Player war im Digital-Business und der irgendwie wegen Betrug im Knast sitzt und da irgendwie durch Gewaltausbrüche, obwohl es so ein kultivierter, weißer, mittelalter Mann ist, auffällig geworden ist. Also den versucht sie zu ergründen. Und dann geht es noch um eine schwarze Teenagerin, die von ihrer Großmutter, glaube ich, dahin gebracht wird, weil sie diverse Probleme hat. Unter anderem ist sie eben lesbisch und das sieht die Großmutter als Problem. Wobei die Therapeutin sagt, sie wird sicherlich nicht versuchen, das Lesbische an ihrer Enkelin wegzutherapieren. Aber man sieht schon so ein bisschen an der Auswahl der Patienten und der Therapeutin, dass sich das Format stark verändert hat, weil früher war eben Gabriel Byrne, der berühmte alte weiße Mann, wer ist der Therapeut? Vorwiegend weiße Klienten. Und da hat sich die Serie schon sehr stark verändert. Also nicht nur, dass sie nach L.A. umgezogen ist und jetzt aus einer Villa raustherapiert wird, sondern es herrscht da sehr viel Diversität. Mhm. Mir ist es manchmal fast ein bisschen zu bewusst neu und divers und nicht, weil mich das stört, sondern weil ich es manchmal ein bisschen plakativ finde. Ich habe mir ein paar Folgen angesehen und mein erster Eindruck ist, dass es immer noch schlau geschrieben und immer noch gut gespielt, tolle Schauspieler, aber so ein bisschen das Geheimnis, weil diese Serie lebt sehr stark vom Geheimnis der Charaktere, die man entdeckt und der Geheimnisse, die sie haben. Mir scheint es manchmal ein bisschen zu sehr auf der Hand zu liegen, was hier passiert. Oder was passieren soll. Ich habe so ein bisschen die US-Presse studiert, wie sie die Serie beschrieben haben, weil die Kritiken sind ja alle schon raus, weil da ist sie schon gelaufen. Ich würde mal sagen, es geht in eine ähnliche Richtung. Die Kritiken sind weitestgehend gut, weil es einfach eine kluge Serie ist mit sehr klugen Dialogen und großartigem Schauspiel. Aber ich habe auch den Eindruck, dass viele Kollegen da das auch so sehen. Also ich weiß nicht, ob diese vierte Staffel jetzt unbedingt die beste ist.
Weiß ich auch nicht. Aber ich gucke auf jeden Fall mal rein, wenn sie dann läuft bei Sky. Also es interessiert mich auch, so was Look and Feel hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Du hast ja jetzt auch das Thema Diversität angesprochen. Das ist tatsächlich so, dass auch Diversität wird erst dann brüchig und spannend, wenn sie die Normalität, die vermeintliche, eben als Gegenpol hat. Und wenn dann alles nur noch sich im Diversitäts... Also es sei denn, es geht um das Thema Diversität und die wollen wir ausdefinieren. Aber wenn man versucht, Gesellschaft so darzustellen, wie sie ist, dann ist Diversität natürlich immer nur ein Bruch Bruchteil dessen, was wir so als Normgesellschaft oder sowas betrachten können. Wenn das dann dabei zu kurz kommt, dann wird es schnell zu so einer Clipshow, um nicht zu sagen, so aus Mainstream-Sicht zu einer Freakshow. Und da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, finde ich.
Vielleicht zum Abschluss von In Treatment. Ich habe gelesen, dass die Serie ist wohl sehr, sehr anstrengend in der Herstellung. Und weil es sehr viele Teile sind und weil es sehr viel Schauspiel beinhaltet. Also es war jedenfalls so, dass man gesagt hat, Gabriel Byrne ist nach 3 Staffeln rausgegangen aus der Serie. Und dann hat man das eben erstmal aufgehört. Und es war zu lesen, dass es überhaupt überraschend war, dass er so lange durchgehalten hat, weil der Showrunner mit jeder Staffel gewechselt hat. Mhm. Weil es irgendwie so, die Showrunner waren so genervt von den Projekten, dass sie irgendwie nach einer Staffel keine Lust mehr hatten. Und das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum er nach 3 Staffeln, es war auch nie ein großer Quotenhit, ne? Ein Kammerspiel, 2 Leute unterhalten sich eine halbe Stunde in einem Wohnzimmer oder in einem Therapieraum, interessiert per se nur ein kleines Klientel. Aber mich hat die Serie immer fasziniert und ich sage immer noch, die ersten 3 Staffeln, manche sagen, die 2. Staffel wäre die beste von In Treatment, gibt es alles bei Sky On Demand. Schaut euch die alten Sachen auf jeden Fall mal an. Wenn man erstmal drin ist in den Charakteren, ist man extrem gespannt, wie es weitergeht. Und vielleicht kommen wir an dieser Stelle von dieser sehr tiefgründigen, anspruchsvollen Serie, die nur für ein kleines Publikum ist, auf einen Film bei Netflix, der, glaube ich, für ein ganz großes Publikum gedacht ist.
Ja, weiß ich gar nicht. Also groß, das ist, es geht um die Serie, um den Film, keine Serie. Blood Red Sky ist ein deutscher Vampir-Horrorfilm.
Du musst schon lachen beim Aussprechen.
Über den Wolken. Das ist schon auch sehr Genre, aber so diese Art von Horror, die so ein bisschen Hochglanz verbastelt ist, die hat natürlich echt ein großes Publikum, also gerade auch durch so Serien wie The Walking Dead und sowas, also das, was glibbert und spritzt und wo die Gedärme durch die Gegend fliegen, das zieht mittlerweile schon echt ein großes Publikum. Finde ich erstaunlich. Nicht so erstaunlich finde ich diesen Film, aber ich finde ihn total bemerkenswert. Buch und Regie Peter Torwald.
Torwart heißt der.
Torwart. Der vorher wohl die Welle gemacht hat.
Ja, und er ist der Regisseur von dem Ruhrgebiets-Kultfilm Bang Boom Bang.
Bang Boom Bang,
guck mal, das wusste ich nicht. 1999.
Echt immer viel besser informiert als ich. Egal, also es geht um einen Flug, der von, ich weiß mal gar nicht, wie viel man verraten darf, aber das geht relativ schnell los mit Action und es deutet sich auch früh an, dass da Leute in ein Flugzeug steigen und dieses Flugzeug wird entführt und eine der Passagierinnen entpuppt sich als Vampir. Alles bisschen gespoilert jetzt, Netflix ist auch immer sehr, sehr picky damit, dass man dass man erst 1,5 Stunden vorher von solchen Formaten berichtet, damit ja nichts verraten wird. Da setzen wir uns jetzt drüber hinweg. Es ist auf jeden Fall so, dass es halt dann so eine Schlacht von so überwiegend amerikanisch besetzten oder international besetzten Terroristen, die wohl mit diesem Terroranschlag die Aktienkurse manipulieren wollen aus irgendeinem Grund, mit einer von der deutschen Peri Baumeister gespielten Vampirin zu einer epischen Schlacht über den Wolken eskaliert. Das ist dann so ein bisschen so eine Mischung aus From Dusk Till Dawn, also hat sowas Tarantino-eskes auch in der Art und Weise, wie da so mit Shutterkamera so diese Kämpfe in der ersten Klasse dargestellt werden und hat dann aber gleichzeitig auch ein bisschen was von Con Air, diesen 90er Jahre Action-Blockbuster, wo irgendwie so eine Maschine von 100 Schwerstkriminellen, die irgendwie zwischen 2 Knästen hin und her transportiert werden sollen, übernommen wird. Insgesamt wahnsinniger Bullshit. Aber wenn man sich das anguckt, ist es auch echt unterhaltsam, weil die hier ist nämlich die Vampirin, ist ein bisschen die Sympathieträgerin. Die kämpft nämlich gleichzeitig um das Leben ihres Kindes, das dabei ist, und kämpft aber auch gegen ihre inneren Dämonen. Also ist reflektiert durchaus, dass es scheiße ist, dass sie Vampirin ist. Und es ist schon so, das ist schon ganz schöner Quatsch, aber es ist halt auch irgendwie sehr unterhaltsamer Quatsch, so gestreckt auf zum Glück nur 2 Stunden Thriller und nicht auf 9 Teile super melodramatische deutsche Fantasy-Serie. Das spricht unbedingt für dieses Format.
Ja, also du hast jetzt natürlich etwas verraten, was man eigentlich nicht verraten sollte.
Dann nehme ich zurück.
Wer hier, also ich glaube, verraten werden durfte, dass es ein Thriller, ein Vampir-Horror-Thriller ist und dass es trotzdem in einem Flugzeug spielt. Aber natürlich nicht, wer die Vampirin ist. Gut, jetzt haben wir es verraten. Es ist auf jeden Fall, Blood Red Sky ist kein Vampirfilm für die romantische Dracula-Fraktion,
nee,
oder gar für diese Teenager, für die Fans von so Teenager-Vampir-Serien oder Filmen, die ja letztendlich die im Vampirismus ja immer so die Gefahren des Verliebtseins und der Hingabe thematisieren. Also die Vampire, die gehen hier ziemlich drastisch zu Werk. Ich sag mal, die Übergänge zum Zombie-Genre sind in diesem Film eher fließend. Ich fand es auch interessant, diesen Film mal zu besprechen, weil es eben ein deutscher Film ist und man fragt sich dann aber letztendlich beim Anschauen hier, was ist daran überhaupt deutsch, außer die Schauspielerin Peri Baumeister, die ich eigentlich ganz gerne mag. Die kennt man vielleicht von der Serie Skylines oder von 9 Tage Wach, also eine recht charismatische Schauspielerin, ich glaube 35 ist sie mittlerweile, die dann diese Mutter spielt. Und fandst du, dass Blood Red Sky in irgendeiner Weise anders war, weil es deutsch war?
Nö, war es nicht. Es wird auch viel Englisch geredet.
Ja.
Tatsächlich. Und ich, also in der Version, wie ich es jetzt gesehen habe, auch untertitelt, nicht synchronisiert. Ich habe das bei Netflix da jetzt in diesem Showroom versucht, da so mit Original, also zwischen den
Die Terroristen reden Englisch.
Ja. Und das ist, also das spricht unbedingt dafür, dass sie das nicht übersetzen. Auch so diese, so in der, im Tower auf dem Flughafen und so weiter. Das wird da nicht, die reden, wie sie reden. Das finde ich gut. Nö, ist nicht besonders deutsch. Ich weiß auch, also es ist halt von Deutsch, es ist eine internationale Co-Produktion, es sind einige wohl relativ bekannte Action-Stars aus den USA, aus Schweden und sowas dabei, dem möchte ich jetzt gar keine Plattform geben und die Namen hier nennen, aber die sind relativ bekannt.
Es ist in der Vermarktung, glaube ich, ein kalkuliertes Produkt schon.
Ja.
Interessant schon, weil Peter Torwart, der, ich sage, wir haben ja gesagt, Bang Boom Bang 1999, ich meine, ist lange her, war so ein bisschen sein Breakthrough-Movie.
Ja.
Später hat er auch viel als Autor gemacht, Die Welle hast du erwähnt. Aber der kam ja mal aus so einer Ecke großer Authentizität, ne? Also das Ruhrgebiet eben erlebbar, fühlbar machen. Und das ist jetzt schon, mein gut, 20 Jahre später darf man auch mal was ganz anderes machen.
Ja, vor allem darf man die Sau rauslassen, so.
Ja.
Nur wenn er dafür das Budget und den Cast und die Produktion bekommt, hier halt echt mal so, halt eben echt einen drauf zu machen, sowas. Warum nicht? So, es findet sein Publikum, es tut niemandem weh, es hat den Tiefgang einer Styroporplatte, aber es ist hochwertig gemacht, so. Also auch von der Kameraführung, es hat ja auch was Kammerspielartiges, weil es ein Flugzeugspiel spielt. Finde ich gut, finde ich okay. Also ist nicht, mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gerissen, aber ich wette, das findet sein Publikum.
Das findet sein Publikum und ich glaube, einer der größten Stars des Films ist Marc Courier. Das ist ein Oscar-Preisträger.
Hui.
Der hat nämlich das Make-up und die Special Effects, die Masken gemacht.
Ach so.
Marc Courier ist ganz berühmter Mensch. Der hat zum Beispiel Grand Budapest Hotel, diverse Harry Potter Filme ausgestattet, die Eiserne Lady, der hat die Maske von Lord Voldemort gemacht in den Harry Potter Filmen, er hat die Zombie-Armee in World War Z und die Brandnarben von Niki Lauda in Rush, alles für den Sieg kreiert. Ja. Und er hat eben die Meryl Streep-Maske als Margaret Thatcher in Die Eiserne Lady. Ich glaube, das war sein, wenn mich nicht alles täuscht, sein Oscar.
Okay, der kann
also
ja alles.
Der Mensch ist wahrscheinlich mit der größte Star, weil die Vampire, die Zombie-Vampire in diesem Film, die sich wirklich bis aufs Blut, wie man so schön sagt, bis auf die Knochen bekriegen. Die sehen schon ganz ordentlich aus.
Ist okay.
Und Fans des Genres werden da irgendwie...
Ja, ist okay. Alexander Scheer macht auch mit, spielt so ein Psycho-Flugzeugentführer.
Oh ja, das ist, so. Würde ich als Overacting bezeichnen.
Würde ich, ja. Also
eigentlich ein guter Schauspieler.
Was wir gleich für eine Perle des deutschsprachigen Fernsehens empfehlen, ist das halt einfach Eye Candy für Leute, die unter Eye Candy auch ein bisschen Glibber verstehen.
Genau.
Ich finde es völlig okay, dass wir das mit in die Liste aufnehmen, weil es halt auch einfach das Spektrum des Fernsehens und des Streaming-Fernsehens aufschreibt.
Ist das Gegenteil von den Treatments, sagen wir mal so.
Ist, ne? Das Gegenteil von den Treatments. Ist aber auch das, es ist nicht das Gegenteil von Ich und die anderen. Es ist absolut unvergleichbar.
Wir haben übrigens, glaube ich, noch nicht gesagt, dass Blood Red Sky am 23. Juli bei Netflix.
Ja, das wollte ich auch verschweigen, weil sonst genau. Kriegen wir, also Netflix ist jetzt sowieso schon sauer auf uns, dass wir so wahnsinnig viel verraten haben, und deswegen wollte ich eigentlich auch Netflix gar nicht sagen.
Ja, aber gut, dann komm doch mal zu unserem letzten Thema heute.
Ja, weiß ich gar nicht, wer will Ich und die anderen vorstellen von David Chalko?
Ja, wir hatten gesagt, ich mache das, und dann versuche ich mich kurz zu halten.
Wir können also wie Tick, Trick und Track immer abwechselnde Worte benutzen oder so.
Also Ich und die anderen ist eine wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Serie, eine Sky-Originalserie, es sind 6 Episoden, 50 Minuten mit Tom Schilling in der Hauptrolle, kommt ab 29.07. komplett auf Abruf, sondern in Doppelfolgen halt bei Sky. Worum geht's? Oberflächlich hört sich das erstmal gar nicht so krass an. Es wird die Geschichte von Tristan, das ist Tom Schilling, erzählt, der in einer großen Wiener Werbeagentur arbeitet, hat da anscheinend einen ganz guten Job. Seine Freundin, gespielt von Katharina Schüttler, die er offenbar noch nicht lange kennt, ist schon ziemlich schwanger und erwartet ein Kind von ihm. Man könnte denken, diesem Mann geht's gut, aber er hadert mit sich und der Welt. Und in jeder Folge werden, ich sage jetzt mal wie bei so einer Mindfuck-Variante von Und täglich grüßt das Murmeltier, die Karten neu gemischt. Dieser Tristan erwacht nämlich morgens im Bett und ein Wunsch wird wahr, beziehungsweise eine schräge Idee wird Realität. Und ich habe mir mal pro Folge wird dann immer eine Idee umgesetzt. Habe mir mal so 3 aufgeschrieben. Was passiert, wenn sich die anderen plötzlich so verhalten, wie wir uns das wünschen? Oder wie wäre es, wenn alle Menschen alles über mich wissen, jeder Gedanke für alle transparent ist? Oder was passiert mit dem Ich, wenn mich alle Menschen, denen ich begegne, lieben? Also all diese Szenarien werden mit diesem Tristan, dieser Hauptfigur, durchgespielt. Und Showrunner ist dieser Österreicher David Chalko, ein ganz berühmter Mann, der hat Braunschlag, Altes Geld oder M, eine Stadt sucht einen Mörder gemacht. Also ein Mensch, der sehr ambitioniertes, kluges, besonderes, extravagantes Fernsehen macht. Und jetzt habe ich genug geredet, jetzt sag du mal was zu Ich und die anderen. Wie fandst du es denn?
Vor allem extravagantes oder exaltiertes oder exzessives Fernsehen auch. Also das ist das Besondere an David Chalko ist, dass er im Grunde genommen so eine Art Filmversion von Manfred Deix liefert. Also ich weiß nicht, ob den alle kennen. Das ist so ein österreichischer, wahrscheinlich auch ein Wiener Karikaturist, der die Menschen in Österreich in einer so abgrundtiefen Drastizität karikiert, dass er, glaube ich, der unbeliebteste Mann in Österreich ist. Ist aber auch relativ dicht gefolgt von David Chalko, der die Menschen in Österreich oder in seinem Umfeld ähnlich drastisch und ähnlich mackenbehaftet und durchgeknallt zeichnen. Und hier ist halt auch so ein Panoptikum der durchgeknallten Figuren. So die Eltern von Tristan zum Beispiel sind der Vater ist Maler und malt permanent seinen eigenen Penis und ist damit extrem erfolgreich. Seine Schwester malt permanent ihre eigene Vagina und macht so Vagina-Kunst, ist damit extrem erfolgreich. Ist
eine Künstlerfamilie, aus der er kommt.
Genau, ist eine Künstlerfamilie. Sophie Reuss ist die Mutter von ihm, die ist wahrscheinlich auch Künstlerin, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, ja. Aber alle unfassbar exaltiert und ständig das Herz auf der Zunge, sprechen immer aus, was passiert. Und allein schon durch diese ganzen Charakterzeichnungen ist diese Serie, wie fast immer bei David Chalko, man kann sich zu jeder Zeit 30 Sekunden rauspicken, die isolieren, angucken, und es ist für sich genommen, ist es unterhaltsam, bedeutsam und irgendwie geil. Und das ist auch bei dieser Serie so, ohne das jetzt zu doll in den Himmel zu loben, aber Tom Schilling spielt diesen emotional verwirrten, gleichzeitig eigentlich sehr selbstbewussten und selbstsicheren Typen, der aber ständig an dieser Selbstsicherheit zerbricht sozusagen. Den spielt er wie immer fantastisch. Das kann auch keiner so wie er. Also das ist so Stichwort Identitätspolitik. Das ist seine Identität. Die kann kaum jemand so spielen wie er, glaube ich. Also zumindest die Identität, die er immer transportiert.
Diese vom Leben verwirrte Und trotzdem, ja, ein bisschen lakonisch. Da ist ja immer auch lakonisch.
Genau, leichter Zyniker, aber ein Zyniker ohne anderen Leuten weh zu tun dabei und so. Das ist, ich finde es ganz toll. Also ich habe das wirklich, ich habe jetzt auch nur die ersten 3 Folgen gesehen davon, freue mich auf die, auf den Rest davon. Und es ist halt immer so ein, es ist halt so absurdes Dokumentartheater im Grunde genommen. Also so die Art und Weise, wie die Menschen agieren, das gibt es gar nicht. So redet niemand. Ja. Dann überlegt man sich aber, warum ist Österreich eigentlich so, wie Österreich ist? Und dann kriegt man so ein bisschen den Eindruck, ey, ein Land, das sich so einen Ministerpräsidenten leistet, wie der gerade an der Macht ist und stabile Zustimmungswerte hat. In dem kann es nur solche Charaktere geben, wie die von Manfred Dykes oder David Schalko.
Aber im Gegensatz zu anderen Serien von David Schalko finde ich diese Serie eigentlich gar nicht so sehr österreichisch, weil da wird zum Beispiel auch kein Dialekt gesprochen. Viele Schauspieler sind Deutsche, also ist ja ziemlich starmäßig besetzt. Martin Wuttke, Sophie Reuss, ja. Marvi Hörbiger spielt seine Jugendfreundin, die auch immer mal auftritt.
Aber spielt schon in Wern, also so.
Spielt in Wien, Lars Eidinger ist ziemlich brillant, der Chef dieser großen Werbeagentur, ein unfassbares Arschloch, wie eigentlich viele Charaktere in dieser Serie Arschlöcher sind. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Serie. Die ist natürlich sehr, sehr kunstvoll. Die Dialoge sind wirklich, die kannst du auszugsweise abdrucken als keine Ahnung, Witze oder so, als anspruchsvolle Witze. Aber dieses Gedankenexperiment finde ich auch einen guten Ansatz, ne, dass man jede Folge so ein bisschen murmeltiermäßig sagt, aha, was passiert ihm denn heute? Allerdings habe ich keinerlei Bezug zu den Charakteren herstellen können, weil die eben so künstlich sind.
Das will er, also ich glaube, das ist auch nicht das Ziel. Nicht.
Aber kannst du eine Serie gut finden, wo du keinerlei Bezug
das zu kann den ich. Charakteren herstellen kannst? Also ich kann das, ich bin auch ein bisschen voreingenommen, weil ich David Schalko so verehre. Ja. Aber in diesem Fall kann ich es, weil der uns auch zu keiner Zeit simuliert. Wir müssten irgendeine Art von emotionalem Anker zu diesen Figuren finden. Keine Person ist wirklich liebenswert. Keine, auch nicht Tom Schillings. Und die sind alle so over the top, dass man weiß, das sind Karikaturen. Gleichzeitig schafft es aber David Schalko, wie in anderen Formaten auch, diese Karikaturen so zu zeichnen, dass man ihnen abnimmt, dass sie tatsächlich existent sein könnten in diesem urbanen Umfeld, in dem sie spielen. Das sind alles komplette Knallchargen. Das sind auch alles, witzigerweise hat er den Cast bis auf Tom Schilling und ich glaube Lars Eidinger nahezu komplett aus dem Burgtheater-Ensemble gecastet. Das sind alles Burgschauspieler, das sind alles und Schauspielerinnen, das sind also alles Leute, die an der obersten Niveaukante des internationalen Theaters das agieren. Und die geben sich halt auch gerne dafür her, hier diese radikal überzeichneten Figuren zu spielen, weil das halt auch einfach so Peter Zadek Theaterschule ist. Also alles immer am Rande des Erträglichen gerade noch. Und man darf diese Serie auf gar keinen Fall als Ensemblestück oder sowas sehen, sondern man muss es als Karikaturensammlung sehen, würde ich sagen. Dann kommt man da gut hinter. Wenn man jetzt zu viel Gefühl und zu viel so emotionale Verbindung zu den Figuren erwartet, das wird nichts.
Also es ist auf jeden Fall mit die ungewöhnlichste Serie also deutschsprachig, die ich bis jetzt gesehen habe. Und ich wage mal zu behaupten, dass sie kein großes Publikum bei Sky finden wird. Ich glaube, es ist eher so ein Renommee-Projekt.
Das kann sein. Wird ja danach mit Sicherheit wieder im ersten laufen.
Also, bist du sicher?
Ich weiß jetzt nichts von der Kooperation, ZDF, aber ich glaube, das hat sich sehr bewährt. ZDF
hat ein paar Sachen von Sky übernommen, so wie 8 Tage und der Pass und so. Ne?
Ja.
Werden wir erleben. Also ich habe eine Kritik gelesen. Es gibt noch gar nicht so viele Kritiken, weil die Serie erst noch kommt. Aber die lief auf der Berlinale, auf dieser Online-Berlinale. Ja. Da haben ein paar Medien drüber geschrieben. Da fand ich eine vom SWR ganz gut. Da stand: Das Ganze löst ein traumhaftes Bilder- und Dialogfeuerwerk aus, brillant, schräg, absurd, komisch und verrätselt zwischen Kommunikationstheorie, moderner Kunst und tiefen Psychologie. Als hätte Freud zu viel Kafka geraucht oder zumindest einige David Lynch-Filme angeschaut. Das fand ich so, traf so ein bisschen auch mein Urteil.
Ist okay, SWR hat er gut gemacht.
Haben sie gut gemacht.
Ja, also, hat auch Preise gewonnen auf der Berlinale. Also ist ausgezeichnet, also Publikumspreise gekriegt und sowas. Also ist da schon relativ gut angekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn der irgendwie jetzt im frei empfangbaren Fernsehen läuft, dass der da sein Publikum findet. Also es ist so ein klassischer, so ein Dreisatzstoff, so, wo halt so ein deutsch-österreichisch, also so ein Dach genanntes Publikum zusammenfindet, Deutsch, Österreich, Schweiz. Da könnte das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Und in der ARD wäre das dann, glaube ich, eher nichts für die 20.15 Uhr Schiene am Mittwoch, glaube ich, sondern ein bisschen
Zumal
später.
Weil wir auch bei ARD und ZDF sehen, dass sie immer mehr anspruchsvolle Sachen gleich für die Mediathek, für die ja nun bald gemeinsame Mediathek von ARD und ZDF.
Nee, nur vernetzte, nicht gemeinsame.
Ja, vernetzte, aber du findest praktisch alle Sachen von ARD und ZDF in den jeweiligen, also beide Sachen in den jeweiligen Mediatheken. Das ist ja jetzt der neue Ansatz. Und ja, letztendlich ist es ein Renommee-Stück und ich würde mal behaupten, ich und die anderen wird etwas sein, was die Kritik sehr, sehr spaltet. Einige Leute finden es wahrscheinlich brillant und einige Leute finden es schwer zu ertragen, das anzugucken, weil es ist auch relativ anstrengend.
Ja, das stimmt, das ist ein bisschen.
Es ist ungefähr ähnlich anstrengend zuzuhören, wie als würde man in Treatment im Originalton, im englischen Originalton ohne Untertitel sehen wie ich. Und man versucht trotzdem jede Feinheit der Psychotherapie zu verstehen. Hier muss man sich, obwohl Deutsch gesprochen wird, ziemlich anstrengen, um jeden Witz, jeden Sachverhalt, jeden Gedanken, der da konstruiert wird, jeden weirden Gedanken mitzukriegen.
Ja, ne? Aber ich finde es auch mutig, und das macht Schalko immer oder gerne, Sendungen ohne SympathieträgerInnen zu machen. Hier gibt es auch keinen. Also Tom Schilling ist so ein bisschen, man leidet mit ihm ein wenig, aber das ist dann eben auch eben Mitleid, und Mitleid will ja niemand eigentlich bekommen. Deswegen es ist eine Serie ohne die Möglichkeit, sich mit irgendjemandem zu committen, und das finde ich, das ist mutig und das hält er durch und trotzdem trägt diese Serie bis zum Ende und ist unterhaltsam. Also das von daher, es hat eine Chance verdient, von allen einmal zumindest mal so angetestet zu werden.
Ja, ich würde auch sagen, man muss es ausprobieren, ob es was für einen ist. Und ich denke mal, nach einer Folge weiß man mehr. Und ja, falls du nichts mehr über Ich und die anderen sagen willst, können wir festhalten, dass das Sommerloch, was es ja früher gab, also früher hätten wir wahrscheinlich die Sendung im Juli ausfallen lassen, weil im Juli einfach nichts Neues kommt. Aber durch die ganzen Streaming-Dienste und durch die Produktion von solchen kleinen, ambitionierten Nischenprojekten für die Mediatheken gibt es auch sehr interessante Starts im Sommer jetzt mittlerweile.
Ja, gut so.
Prima, vielen Dank, Jan. Hat Spaß gemacht.
Ja, wieder. Ich sag danke.
Wir hören uns dann im August wieder, dann vielleicht auch mit ein paar wieder mehr fetten Schiffen. Wobei wir ja hier nicht nach Größe und Kleinheit der Programme gehen, sondern nach Interessantheit.
Mir geht's nur um Größe.
Okay. Dann bist du ein bisschen wie der Vater von Tom Schilling in der Serie, oder?
Ja, genau.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, habt einen schönen Sommer und bis zum August.
Ja, schöne
Ciao.
Ferien.
Die Fernsehkritik, der Podcast. Cheguei em casa, estava rolando um blue na vitrola. Você deitada no sofá, adormeceu, que linda. A César se cansou de esperar por mim, que demora. Mas sabe como é cidade grande, a gente nunca faz a hora. Trânsito engarrafado, a marginal está no carro. Bem que eu tentei te...